Und der Tino ist einfach zurück zum Sonntagsbraten. Das, was wir früher gemacht haben, das Fleisch oder die Tierprodukte, wenn wir sie essen wollen, mehr wertzuschätzen, aber sich grundsätzlich auf eine vollwertige, pflanzenreiche Ernährung zu fokussieren, das ist einfach der riesige Win-Win, den wir haben.
Willkommen zurück bei unserem Podcast Zukunft gestalten. Heute wird es um Ernährung gehen, oft ein sehr aufgeladenes Thema. Schnell geht es dann um das Schnitzel und um die vermeintliche Freiheit. Gespräche werden hitzig und es gibt viele Rechtfertigungen. Aber das wollen wir uns gar nicht heute angucken, sondern wir wollen von der anderen Seite das Ganze aufzäumen. Wenn wir sagen, Essen kann auch Verbindung bedeuten, sowohl mit dem, was wir essen und woher das Essen kommt, als auch beim Essen als sozialer Begegnungsort. Wir wollen aber erstmal verstehen, warum Ernährung so zentral für unsere jeweilige individuelle Gesundheit ist, aber auch natürlich wieder für uns als menschliche Bevölkerung gesamtheitlich und für die planetare Gesundheit. Und beim Thema Ernährung sind wir dann beim ganz klassischen Bereich mit Co-Benefits. Also wenn wir unser Ernährungssystem so gestalten, dass es für das Erdsystem und damit letztendlich auch für uns verträglicher wird, dann gewinnen wir eben auch ganz kurzfristig und individuell für unsere Gesundheit dazu. Wie es gelingen kann, dass wir Rahmenbedingungen so schaffen, dass sie in Einklang mit den planetaren Belastungsgrenzen und mit unserer Gesundheit sind, das schauen wir uns heute also genauer an. Dafür sprechen wir erstmal darüber, wie wir uns ernähren, warum wir uns so ernähren und was das für Auswirkungen auf planetare Systeme und unsere Gesundheit hat. Und dann hören wir noch zwei Stimmen aus der Praxis, da wo Prävention nämlich eigentlich geschieht. Da reden wir zuerst mit einem Koch zu Gemeinschaftsverpflegung und dann hören wir noch rein, wie eine Schule mit dem Thema Ernährung umgeht. Aber erstmal zu den großen Zusammenhängen beim Thema Ernährung. Darüber spricht Marisha mit Jörg Schmidt.
Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
Hallo Marisha, freut mich.
Jörg, du bist Notarzt, Ernährungsmediziner und in Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Neben deiner klinischen Tätigkeit hast du früher hauptamtlich, heute ehrenamtlich bei Klug und bei Health for Future zum Thema Ernährung und Planetary Health gearbeitet. Ich habe dich heute eingeladen, weil wir ganz viele Fragen haben zum Thema Ernährung und Hanna hatte das eingangs schon gesagt. Es geht gar nicht so sehr um die individuelle Ebene, sondern vielmehr auch um die Rahmenbedingungen, die unser Ernährungsverhalten prägen. Zuerst will ich aber von dir auch wissen, wie kamst du eigentlich zum Thema Planetary Health und zur Ernährung im Speziellen?
Das war ein sehr gradueller Prozess bei mir eigentlich. Ich habe im Studium irgendwann gemerkt, dass sich die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten eben sehr stark mit der Gesundheit unseres Planeten zusammenhängt und habe mich damit mehr beschäftigt und bin irgendwann draufgekommen, dass die Ernährung so viele verschiedene Hebel, Faktoren, Verbindungen zum Thema Planetary Health hat. Dann habe ich mich mehr mit Ernährung beschäftigt und habe gemerkt, das ist mein Thema, das interessiert mich, das mache ich gerne. Habe bei Health for Future angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Dann bei PAN, der Physicians Association for Nutrition. Und habe es dann irgendwann auch geschafft, das Ganze ein bisschen zum Beruf zu machen, was mich sehr gefreut hat dann.
Und warum müssen wir heute überhaupt über Ernährung sprechen? Was ist das Problem daran?
Es gibt einige Probleme. Wir können mal damit anfangen, dass unsere planetaren Systeme durch die Ernährung und vor allem durch die Landwirtschaft, wie wir sie machen, massiv unter Druck sind. Das lässt sich an vielen der planetaren Grenzen zeigen. Zum Beispiel am Klima, ein Drittel ungefähr der Treibhausgasemissionen kommen aus der Landwirtschaft. Aber auch Biodiversität ist unter Druck, die biogeochemischen Kreisläufe, also Phosphor, Stickstoff, Dünger beispielsweise, Wassernutzung, all das hängt massiv mit der Landwirtschaft zusammen. Das zweite Problem ist, dass wir durch die Klimakrise, durch den Wandel, durch den Kollaps der Biodiversität unsere Systeme für Ernährung unter Druck geraten. Das heißt, wir haben zunehmende Dürren, Ackerland geht verloren, bestäubende Insekten gehen zurück. Das bedeutet, auch da sind wir unter Druck. Und das dritte Problem ist die Welternährung. Wir sehen, dass 3 Milliarden Menschen keinen Zugang zu gesunder Ernährung haben, während ungefähr 2 Milliarden Menschen Übergewicht haben. 1 Milliarde Menschen hungert. Und die Menschen hungern nicht, weil wir zu wenig Nahrung produzieren, sondern weil sie sich nicht leisten können, die zu kaufen. Das ist also falsch verteilt. Wir haben kein Produktionsproblem. Es sterben doppelt so viele Menschen global an Überernährung wie an Unterernährung. Mhm. Und ein Grund dafür ist eben, dass ein Großteil unserer Kalorien, die wir produzieren, im Futtertrog landen, im Tank oder auch weggeschmissen werden. Das heißt, das Ernährungssystem ist sehr ineffizient. Und gleichzeitig sehen wir, dass in Europa ungefähr ein Viertel der ganzen Krankheitslast, der Sterbefälle, der Krankheiten direkt mit Ernährung zu tun hat. Das heißt, wir haben da einen riesigen Hebel auch, wo wir was tun können. Also zusammengefasst, unser Ernährungssystem macht aktuell die Menschen und den Planeten eigentlich krank und nicht mehr gesund.
Du hast ganz gut beschrieben, dass es zahlreiche Zusammenhänge gibt, aber kannst du noch mal was dazu sagen, wie hängen denn unsere individuelle Gesundheit und Ernährung tatsächlich zusammen?
Also die aktuell vorherrschende westliche omnivore Ernährung hat sich gezeigt in vielen Studien über lange Zeit, dass es einfach sehr ungesund ist. Es hat verschiedene Faktoren. Ein Faktor davon ist die hohe Verarbeitung von vielen Produkten. Beispielsweise, wenn wir aus einem Getreide ein Weißmehl machen, gehen da sehr viele Nährstoffe verloren, Ballaststoffe, Mineralstoffe, Vitamine. Die Ernährung ist dadurch sehr energiereich. Das heißt, wir werden immer dicker. Adipositas, Übergewicht ist ein großes Problem mit vielen Folgeschäden. Und auch viele hochverarbeitete und auch viele Tierprodukte in zu großer Menge haben negative Einflüsse auf die Ernährung, übergesättigte Fette, über zu viel Salz, zu viel Energie. Da müsste ich jetzt ins Detail gehen nochmal, aber das ist so grob der Überriss, warum es Sinn macht, aus mechanistischer Evidenz eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung zu sich zu nehmen.
Vollwertig pflanzenbasiert, wie sieht denn das dann aus?
Das kann man sich anhand verschiedener Ernährungsteller anschauen. Es gibt ja sehr viele Fachgesellschaften, die das empfehlen. Das bedeutet, die Hälfte des Tellers, kann man sich wirklich bildlich so vorstellen, die Hälfte des Tellers sollten Obst und Gemüse sein. Ungefähr ein Drittel bis ein Viertel vollwertige Kohlenhydrate. Das bedeutet Vollkorn, Getreide oder auch Kartoffeln kann man damit reinzählen. Hülsenfrüchte sind ganz wichtig. Da dürfen Tierprodukte mit rein, Milch, Fleisch, Eier zu einem gewissen Prozentsatz. Pflanzliche Öle, Nüsse sind wichtig und man sollte eben die hochverarbeiteten, raffinierten Produkte, freie Zucker beispielsweise, auf ein Minimum begrenzen.
Ja, jetzt haben wir einen ganz guten Blick, was eigentlich eine gesunde, also für uns als Individuen gesunde Ernährung ausmacht. Aber wie ist denn das jetzt mit der planetaren Gesundheit? Du hattest vorhin gesagt, zahlreiche Kalorien oder ein Großteil der Kalorien landet eigentlich im Futtertrog. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen? Was ist eigentlich das Problem eben an unserem hohen Fleischkonsum?
Ein wichtiges Thema, das wir da besprechen müssen, ist die sogenannte Konversionsrate. Das bedeutet, wie effizient oder eher ineffizient kann ein Tier das Futter, das wir ihm geben, zu eigenem Fleisch, Milch oder auch Eiern umwandeln. Mhm. Und das kann man sich auf Kalorien anschauen, aber auch auf Nährstoffe, zum Beispiel auf Protein. Wir sehen zum Beispiel, dass Hühner ungefähr ein Viertel von dem Protein, was wir ihnen als Futter geben, in ihren Eiern umsetzen können. Wenn wir Schwein Soja füttern beispielsweise, was sie häufig kriegen, können nur knapp 10% von den Proteinen in eigenes Fleisch umsetzen und Rinder sogar nur ungefähr 5%. Das heißt, da geht sehr viel an Futter über die Konversion des Tieres verloren. Es ist dann auch so, dass eben für die Produktion von diesen Futtermitteln bei uns, aber auch in anderen Ländern sehr viel Abholzung passiert. Das heißt, da haben wir sehr viel Emissionsentstehung. Bei den Wiederkäuern, also Rindern vor allem, ist die enterische Fermentation besonders wichtig. Das bedeutet, das Methan, was Rinder in ihrem Magen produzieren bei der Verdauung, Methan ist ein sehr starkes Treibhausgas, landet in der Atmosphäre. Und diese ganzen Faktoren, es gibt noch ein paar andere Sorgen dafür, dass eben Tierprodukte eine sehr große Emissionslast haben, also für das, was sie uns liefern, viel zu viel Emissionen eigentlich produzieren.
Müssen denn dann jetzt alle vegan sein? Ein bisschen provozierende
Zum
Frage,
nicht.
Ich weiß.
Nee, das ist gar nicht nötig. Ja, tierische Produkte haben einen großen Einfluss. Sie können aber auch in der Ernährung eine wichtige Rolle spielen, gerade in Ländern, die nicht überall einen Supermarkt zur Verfügung haben, wo sie sich hochwertige pflanzliche Produkte kaufen können. Und die Frage, die dahinter steckt, ist ja eigentlich, wie können wir die wachsende Weltbevölkerung nachhaltig und gesund ernähren? Und genau die Frage hat sich die sogenannte Eat Lancet Commission gestellt. Das ist eine Zusammenschluss von Forschenden aus vielen Ländern. Und sie haben drei Herausforderungen erstmal konstatiert. Wir müssen ja eine wachsende Weltbevölkerung versorgen. Wir sind 2050 ungefähr 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wir müssen die Umweltbelastung unserer Landwirtschaft minimieren, was ich am Anfang schon erzählt habe, und gleichzeitig uns an die Umweltveränderungen anpassen. Und die haben das Ganze untersucht und haben dabei einen Report rausgebracht und eine Planetary Health Diet. Das ist vielleicht vielen ein Begriff. Die haben aber nicht nur eine Ernährung vorgeschlagen, die haben auch gesagt, wir müssen die Landwirtschaft verbessern, wir müssen effizienter werden, wir müssen auch die Lebensmittelabfälle reduzieren und wir müssen unsere Ernährung umstellen. Und die haben dann die sogenannte Planetary Health Diet vorgeschlagen, also eine Ernährungsweise, die vollwertig pflanzenbetont ist, viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, deutlich weniger Fleisch. Eigentlich genau das, was die Ernährungsfachgesellschaften uns seit Jahrzehnten erzählen. Und die haben ausgerechnet, dass wenn die ganze Welt sich so ernähren würde, könnten wir 75% der Emissionen aus dem Ernährungssystem einsparen und gleichzeitig ein Viertel der gesamten Krankheitslast und Mortalität einsparen, dadurch, dass die Menschen sich gesünder ernähren. Zur Frage zurück, müssen wir alle vegan werden? Nein, müssen wir nicht. Das Wichtigste ist, erstmal anzufangen. Der größte Hebel ist es dann auch, zum Beispiel weniger Rindfleisch zu essen, das die meisten Auswirkungen hat. Und dann kann man weiterschauen. Und so schaffen wir es auch, ohne dass wir alle vegan werden, nachhaltig auf diesem Planeten uns ernähren zu können.
Das, was du beschreibst, ist ja so eine richtig schöne klassische Win-Win-Situation. Eine Ernährungsform, die sowohl meiner eigenen Gesundheit nutzt, als auch der Umwelt, der Mitwelt, in der ich lebe.
Genau.
Wir haben viel über die tierischen Produkte gesprochen. Ich weiß noch, dass ich einmal in einem Vortrag von dir gehört habe, dass du gesagt hast, so als Faustregel, je größer das Tier, desto mehr Emissionen, desto mehr Landnutzung braucht es, also desto schädlicher ist es im Prinzip für unsere Umwelt.
So ist es. Das ist eine grobe Daumenregel. Je größer das Tier, desto ineffizient. Also das größte Tier, das wir so züchten als sogenanntes Nutztier, ist ja eigentlich das Rind. Das braucht ungefähr 25 Kilogramm Nahrung, um ein Kilo Produkt, also Fleisch oder so weiter, herzustellen. Wenn wir dann die Tiere, die Größe nach unten gehen, zum Beispiel übers Schwein, über die Henne und so weiter, dann wird das immer effizienter, aber es ist immer noch ein Mehrfaches von dem, was es an Futtermittel braucht.
Mhm. Also wir sprechen immer wieder auch über Verzicht und Freiheit in diesem Podcast. Es geht tatsächlich nicht darum, komplett auf Fleisch zu verzichten. Es geht aber darum, bewusst zu konsumieren und dann zu schauen, wo kann ich es einschränken und vielleicht tatsächlich dann auch eher zum Chicken zu greifen als zum Rindfleisch. Oder verstehe ich es falsch?
Das könnte man aus Emissionssicht sehen. Man muss natürlich auch sehen, anderer Punkt ist, wenn ich die gleiche Menge Hühnchenfleisch esse, müssen dafür mehr Tiere sterben. Wenn man ethisch motiviert ist, könnte das ein Thema sein. Auch Hühnchenproduktion hat gerade in Deutschland ein sehr großes Problem mit Antibiotikaresistenzen. Wir haben gesehen in Untersuchungen, dass 90% aller Hühnchen in der EU mit Antibiotika behandelt werden und dass in der Hälfte aller Proben, die genommen werden, resistente Erreger nachweisbar sind. Also so einfach ist es nicht. Aber ich glaube, das hast du auch schon so angesprochen, der Tenor ist einfach zurück zum Sonntagsbraten. Das, was wir früher gemacht haben, das Fleisch oder die Tierprodukte, wenn wir sie essen wollen, mehr wertzuschätzen, aber sich grundsätzlich auf eine vollwertige, pflanzenreiche Ernährung zu fokussieren, das ist einfach der riesige Win-Win, den wir haben.
Der einfach auch für unsere eigene Gesundheit der größte Nutzen ist.
Genau.
Du hast die Planetary Health Diet angesprochen. In Deutschland sind aber ja ganz wegweisend die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz der DGE. Wie verhält es sich denn, wenn man die miteinander vergleicht?
Das ist sehr spannend. Die DGE hat nämlich letztes Jahr neue Empfehlungen rausgebracht. Die haben ihre Empfehlungen komplett überarbeitet mit einem neuen mathematischen Modell, wie alle Nährstoffe erreicht werden können, und haben gleichzeitig neu als Einflussfaktor auch die Nachhaltigkeit mit reingebracht. Da wurde sehr viel drüber diskutiert. Was die DGE empfiehlt, hat sich im Ende gar nicht so sehr geändert. Sie empfiehlt weiterhin, und ich wiederhole mich weiter, eine vollwertige, pflanzenbetonte Ernährung, die Hälfte Obst und Gemüse, Vollkorngetreide, wenig tierische Lebensmittel. Ihr kennt das Spiel. Und wenn alle sich nach der DGE richten würden, dann wäre schon ganz viel erreicht. Die sind gar nicht mehr so weit weg von der Planetary Health Diet. Es gibt aber auch Kritik an den neuen Empfehlungen. Vielen schmeckt das nicht so gut, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die DGE sich auch um Nachhaltigkeit kümmert. Wobei das aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt ist, weil wir essen nicht nur, um unsere Nährstoffe zu decken, sondern Ernährung hat einen kulturellen Aspekt. Und wir müssen uns einfach auch darum kümmern, dass wir mit dem, wie wir uns verhalten, einfach unseren Planeten nicht kaputt machen.
Ich finde, es wird so schön deutlich, Ernährung ist unglaublich komplex. Hanna hatte das eingangs schon gesagt, wir fangen auch ganz schnell an zu streiten über das Thema, weil ja jeder irgendwie da sehr von berührt ist. Ja, keiner kommt drumherum, sich zu ernähren, und hinterfragt sich da auch schnell selber oder überlegt, wie und auf welche Art und Weise und warum ernähre ich mich eigentlich, wie ich mich ernähre. Ganz viele Januar-Vorsätze beschäftigen sich mit dem Thema Ernährung, weil es einfach wirklich für viele Menschen ein Thema ist. Und gleichzeitig haben wir ja häufig das Gefühl, so, wir sind selber total in der Freiheit zu entscheiden, was wir eigentlich essen. Ist es denn überhaupt so? Also wie kommt es, dass wir das essen, was wir essen, auch wenn wir vielleicht ganz andere Vorsätze machen oder Wissen dazu haben, wie es vielleicht anders oder besser sein könnte?
Super spannende Frage, die in der Ernährungssoziologie, ist ein Fach, das auch gibt, und der Ernährungspsychologie beantwortet wird oder beforscht wird. Wir treffen jeden Tag ungefähr 200 ernährungsbezogene Entscheidungen.
Wahnsinn.
Und da ist nicht nur dabei Pommes mit Mayo oder mit Ketchup und wie viel davon und welche Zutaten und so weiter. Und da spielt natürlich mit rein, was ist verfügbar, was ist attraktiv, was ist bezahlbar, was ist qualitativ hochwertig und worüber habe ich Informationen. Und all das, was ich gerade beschrieben habe, wird auch als Ernährungsumgebung bezeichnet. Und Ernährungsumgebung ist einfach, die können gestaltet werden. Die Frage ist, wenn ich zum Beispiel zum Bahnhof laufe, habe ich da Kentucky Fried Chicken, McDonald's und Dunkin' Donuts neben mir, oder habe ich da auch gesunde Alternativen, zu denen ich greifen kann? Und Ernährungsumgebungen können politisch gestaltet werden. Da geht es auch darum, was essen wir in Kantinen, was wird in Schulen angeboten, wie wird die Mehrwertsteuer gestaltet? Beispielsweise gab es da eine große Diskussion, das hat auch Cem Özdemir, wenn ich mich nicht täusche, gefordert, dass wir die Mehrwertsteuer auf gesunde Obst und Gemüse reduzieren, die ja gerade noch da ist. Und da gibt's super viel zu tun aus Public Health Sicht. Wir können diese Forschungserkenntnisse umsetzen, weil, und das zeigt die Forschung auch, die Bevölkerung will sich ja gesund und nachhaltig ernähren. Nur es werden uns so viele Steine in den Weg gelegt, gerade auch von den sogenannten kommerziellen Determinanten von Gesundheit. Das heißt, die Konzerne, die mit sehr viel Lobbydruck ja auch die Produkte, ungesunde, billige Produkte, die für sie billig zu produzieren sind, auf den Markt schmeißen und wir es leider aktuell in der Politik noch nicht schaffen, diese kommerziellen Determinanten und die Konzerne in den Griff zu kriegen. Das haben wir jetzt ganz gut gesehen an der Debatte um die Zuckersteuer, die ja ein sehr gutes Vorbild in anderen Ländern hat. In England funktioniert das gut und in Deutschland gab es sofort einen riesigen Shitstorm, der angeleitet wurde von der Zuckerindustrie tatsächlich, weil die einfach nicht wollen, dass ihre Produkte besteuert werden. Grundsätzlich würde ich sagen, wichtig ist auch für die Ernährungsumgebungen, was ich vorher schon kurz angesprochen habe, eine Wertschätzung für die Lebensmittel von Kindheit an. Das heißt auch zu wissen, wo kommt das Ganze her? Warum ist es auch okay, da mal einen Euro mehr dafür zu bezahlen, wenn es eine gute Qualität hat? Und was sind überhaupt Lebensmittel?
Du hast gesagt, vieles ist leicht verfügbar, was eher ungesund ist. Das ist günstig und leicht verfügbar. Du hast schon Regelungsrahmen gerade genannt, ne? Dass es natürlich über politische Steuerung die Möglichkeit gibt, Lebensmittel, die gesund sind, günstiger zu gestalten oder auch anderes, zumindest die Werbung dafür zu verbieten. Gleichzeitig haben wir eben viele Möglichkeiten, die günstig und ungesund sind, aber es werden viele Kosten auf die Allgemeinheit abgewälzt.
Genau. Auf vielerlei Art und Weise. Das sind zum einen natürlich die Umweltkosten, die auf die Allgemeinheit, auf die Zukunft abgewälzt werden, aber auch die Gesundheitskosten, diese ganzen Kosten, die entstehen durch die Folgeerkrankungen, Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen, Krebserkrankungen und so weiter. Das wird ja alles von uns nachher bezahlt. Und das wird aktuell nicht mit reingerechnet. Es gab von Penny eine spannende Aktion, die haben zumindest die Umweltfolgekosten in ihre Preise mit reingerechnet und dann haben sie die ziemlich verändert. Und das Ganze wäre mal spannend, das auch für die Gesundheitsfolgekosten reinzurechnen. Mhm. Was auch in dem Kontext noch interessant ist, ist die Frage, kann ich mir das überhaupt leisten? Viele sagen, eine gesunde Ernährung ist viel zu teuer. Und da kommt ein Aspekt mit rein, die Ernährungsarmut. Das bedeutet, wir sehen, dass Kinder mit niedrigem sozioökonomischen Status 4-mal häufiger adipös sind, also krankhaft übergewichtig. Und das kommt auch mit daher, dass wir sehen, je kaloriendichter ein Lebensmittel ist, desto billiger ist es im Supermarkt. Und Armut korreliert in Deutschland einfach ganz häufig mit gesundheitlicher Beeinträchtigung. Das liegt aber gar nicht daran, dass Obst und Gemüse so teuer sind. Für mich liegt der Hauptgrund darin, dass einfach die Beschäftigung mit Ernährung Zeit und Ressourcen kostet, die gerade Menschen mit sozioökonomischem niedrigem Status nicht haben. Also kochen, sich mit den Kindern hinzuhocken, auf den Wochenmarkt zu gehen, das frische Gemüse zu kaufen und so weiter. Das ist der Hauptgrund, warum bei uns in Deutschland meiner Meinung nach Ernährung und Armut, also schlechte Ernährung, Übergewicht und Armut und Ernährung zusammenhängen.
Ernährung müssen wir vor allem auch betrachten als Prävention, oder? Also im Prinzip haben wir Ernährung einen Haupthebel für primäre Prävention, um genau das, was du alles auch beschildert hast, viel besser in den Griff zu kriegen.
Absolut. Ich habe es ganz am Anfang schon kurz angesprochen, ein Viertel ungefähr der Krankheitslast, also alles, was ich gerade schon gesagt habe, Diabetes, Herzerkrankungen, Übergewicht und so weiter, hängt direkt mit Ernährung zusammen. Und wir können so viel natürlich Leid vermindern, aber auch Gesundheitskosten sparen. Ich hätte mich in der inneren Medizin wahrscheinlich arbeitslos gefühlt, wenn Menschen nicht mit ernährungsassoziierten Erkrankungen gekommen wären oder anderen Lifestyle-Erkrankungen. Und es ist nicht so, dass es uns langweilig ist in den Kliniken. Wir hätten genug zu tun. Unterfinanziert sind wir sowieso. Das heißt, wenn wir die Prävention da ernst nehmen würden, und das ist auch ein Hauptgrund, warum die Ernährungsmedizin so spannend finde und da auch aktiv bin, ist, weil wir da so einen riesigen Hebel haben, Gutes für die Menschen zu tun, ja. Und jeder für sich selber auch. Das heißt, man kann das selber in die Hand nehmen. Man merkt ja, wie es einem besser geht, wenn man zum Beispiel sich gesünder ernährt. Es ist toll zu sehen, wenn ein Patient ein Diabetes-Medikament absetzen kann, weil er sich gesünder ernährt. Und das passiert tatsächlich in den Praxen, kommt es vor, häufig.
Wunderbar, genau, total spannender Aspekt, dass wir einfach Gesundheitskosten, Umweltkosten absolut reduzieren können, wenn wir Ernährung umstellen. Zum Abschluss will ich dich aber noch fragen, Jörg, was wünschst du dir für die Zukunft jetzt in Bezug auf Ernährung und darüber hinaus?
Das ist eine schöne Frage. Ich wünsche mir von der Politik mehr Mut, um die ganzen Themen anzugehen, über die wir gerade gesprochen haben, im sozialen und im politischen Bereich Ernährungsumgebungen zu gestalten, die unsere Ernährungsumgebungen so umzugestalten, nämlich dass es leicht und einfach wird, sich gesund und nachhaltig zu ernähren. Dass wir gerade die No-Brainer, wie dass wir eine gesunde Schulverpflegung haben, die auch kostenlos sein sollte. Dass wir auch in den Kantinen das Ganze umsetzen, dass wir die Steuersysteme gestalten. Das würde ich mir wünschen, weil das ist, glaube ich, sehr konkret. Ich kann natürlich auch sagen, ich wünsche mir, dass wir uns alle gesund ernähren, aber ich glaube, das ist einfach ein Wunsch, der nicht so konkret ist. Das heißt, an die Politik, bitte mutig sein, legt euch mit den Leuten an, die das Ganze verzögern aus kommerziellem Interesse. Der Rückhalt der Gesellschaft ist da und von dem her können wir da wirklich, glaube ich, vorangehen.
Ja, also der große Wunsch, Rahmenbedingungen so zu haben, dass eine gesunde und klimaverträgliche Ernährung die einfachste Variante ist, wenn ich das zusammenfassen darf.
Genau.
Ganz vielen Dank dir, Jörg. Das war total spannend. Wir haben jetzt total viel gehört, was es für Ernährung braucht, die gut ist für unsere individuelle und planetare Gesundheit. Und eben davon, wie wichtig unsere Ernährungsumgebungen, hast du gesagt, also unsere Ernährungsumgebungen sind. Und da kommen wir jetzt noch hin. Denn fast 17 Millionen Menschen essen täglich an Orten der Gemeinschaftsverpflegung, also wahnsinnig viel. Davon so zwischen 5 bis 9 Millionen in Betriebskantinen und nochmal 6 Millionen Kinder in Schulen und Kitas. Darüber hinaus werden andere Menschen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und durch Essen auf Rädern versorgt. An diesen Zahlen sieht man schon den riesigen Hebel, den die Großküchen haben. Unsere KollegInnen Anne Schiermeier und Matthias Kurand beraten Großküchen und Kantinen in der Ernährungsumstellung hin zu einer gesunden und nachhaltigen Verpflegung. Was in der Umstellung so beachtet werden muss, das haben wir die beiden im Vorfeld einfach mal gefragt.
Also erstmal geht es natürlich um die Menschen. Wir haben total oft erlebt, dass diejenigen, die es letztendlich umsetzen, also vor allem die KüchenakteurInnen, nicht in die initiale Projektplanung mit einbezogen werden. Und ohne die Akzeptanz der Küche ist natürlich so ein Transformationsprozess ein ganz anderer und meistens auch längerer. Und dann sollte man sich natürlich auch Ziele setzen.
Da fällt mir ein ganz gutes Beispiel ein. Ich war zuletzt mit einer Verantwortlichen für Pflegeeinrichtungen im Gespräch. Und sie war unglaublich motiviert. Sie wollte wissen, wie sie starten sollen als Einrichtung. Und in dem Gespräch hat sich aber dann leider herausgestellt, dass die Einrichtung mit Essen beliefert wird. Und das macht das Vorhaben natürlich viel komplizierter, weil ja, letztendlich ist man an den Caterer und dessen Sortiment gebunden. Das heißt, einerseits müssen natürlich Ziele realistisch eingeschätzt werden, überhaupt was möglich ist. Andererseits sollten diese Ziele aber auch ambitioniert sein. Und aus meiner Arbeit bei der Kantine Zukunft habe ich doch festgestellt, dass es sehr gut und doch auch relativ einfach möglich ist, beispielsweise den Bioanteil deutlich zu erhöhen und das auch innerhalb des gegebenen Budgets.
Und selbst wenn der Bioanteil dann aufgrund von preislicher Strukturen, also gerade im Care-Bereich, also in der Krankenhausverpflegung, nicht erhöht werden kann, kann sich ja beispielsweise auch erstmal ein sehr einfaches Ziel gesetzt werden, wie 2-3 Fleischgerichte gegen leckere, vollwertige vegetarische Alternativen zu ersetzen. Damit ist ja für die Gesundheit und das Klima eigentlich schon am meisten gewonnen.
Absolut. Das finde ich auch ganz spannend. Mir als gelernten Koch ist das total wichtig, weil in meiner Ausbildung hat das Thema pflanzliche Ernährung überhaupt keine Rolle gespielt. Der Mittelpunkt war immer ein Stück Fleisch oder ein Stück Fisch und drumherum sind irgendwelche Beilagen rumgeflogen. Letztendlich geht es aber jetzt darum, wirklich diese Köche und Köchinnen müssen befähigt werden, richtig lecker, pflanzenreich zu kochen. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von AnbieterInnen, die Fortbildungen dazu anbieten. Denn am Ende des Tages muss das Essen schmecken. Das ist das einzige Kriterium. Und wenn es im Müll landet, ist überhaupt niemandem geholfen.
Genau, richtig. Und es fängt ja auch schon damit an, dass die Gäste, die PatientInnen, Mitarbeitenden, wer auch immer, die gesünderen und nachhaltigeren Alternativen ja auch erstmal bestellen müssen. Und das kann man mit geschickten Nudges unterstützen. Nudges, das sind so kleine Anstupser, die Menschen in eine bestimmte Richtung lenken, ohne dass ihnen die Entscheidungsfreiheit genommen wird. Ein Beispiel dafür ist das prominente Platzieren der gesündesten Gerichte an der ersten Stelle des Speiseplans. Auch die Benennung der Speisen ist hier total wichtig, um die Lust auf Gesundes und Nachhaltiges zu fördern. Deswegen empfehlen wir oft, dass Worte wie vegan oder vegetarisch eigentlich gar keinen Platz auf einer Speisekarte haben sollten, sondern man eher mit Piktogrammen arbeitet, weil einfach vegan, vegetarisch nur einen sehr kleinen Teil der Gesellschaft anspricht. Und wir wollen ja gesundes und nachhaltiges salonfähig machen. Und da wird dann beispielsweise eine vegane Reispfanne zu einer asiatischen Reispfanne mit Gemüse der Saison und frischen Kräutern.
An dem Punkt ist aber trotzdem Fingerspitzengefühl gefragt. Weil letztendlich die Konsumenten werden aus unterschiedlichen Gründen zu einem klimafreundlichen oder gesünderen Gericht greifen. Das sind entweder ökologische Gründe, aber auch die eigene Gesundheit oder das Tierwohl. Das verdeutlicht letztendlich, dass eine Vielzahl von Argumenten zum Ziel führen kann. Und ganz wichtig, es geht hier nicht um Verzicht, sondern um einen Mehrwert für einen selber, wie auch immer der dann individuell aussehen mag.
Das waren jetzt so die Punkte, die wir glauben, die am wichtigsten zu berücksichtigen sind. Schlussendlich hören wir aber von ganz vielen AkteurInnen immer wieder, dass es wichtig ist, einfach mal zu machen, einfach zu starten, in kleinen Steps einen Anfang zu machen, hin zu einer gesünderen und nachhaltigeren Verpflegung.
Ja, jetzt haben wir gehört, wie man Kantinen so allgemein umstellen kann. Aber wie das ganz konkret aussehen kann, das wollen wir jetzt mit Daniel Rögelein besprechen. Hallo Daniel.
Hallo.
Du arbeitest an der Münchner Schule, wo du auch gerade sitzt, wenn ich das richtig sehe.
Richtig.
Du bist aber nicht nur Ernährungsfachlehrer, sondern auch Diätassistent. In der Schule, in der du arbeitest, da habt ihr von Anfang an in der Kantine ganz viel Wert drauf gelegt, Ernährung bewusst zu gestalten. Warum war Ernährung da so wichtig?
Erstens mal, ich finde, also Ernährung ist ja grundsätzlich wichtig, ne, weil das ist ja ein Grundbedürfnis mal. Und um das zu erfüllen, das wollen wir natürlich dann qualitativ hochwertig machen. Und es ist so, dass die Ernährung oder die Versorgung in einer Einrichtung, in einer Bildungseinrichtung sehr einfach und das ist, ich finde, das ist eine sehr einfache Stellschraube, wo man Sachen dementsprechend justieren kann, dass es eben nachhaltiger gestaltet wird zum Beispiel. Deswegen war das ein einfaches Werkzeug quasi, womit man eben unsere Ziele so ein bisschen näher kommen kann.
Was sind denn eure Ziele oder wie sieht das Essen aus ganz konkret?
Die Ziele, also die sind natürlich sehr breit gefächert. In erster Linie natürlich mal, dass das Essen schmeckt, ja. Das muss angenommen werden, das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist natürlich eben ja der Nachhaltigkeitsfaktor. Unser Ziel war erstmal eine Frischküche anbieten zu können. Dadurch liegt uns das natürlich, haben wir dasselbe in der Hand, was wir wie auf den Tisch bekommen. Und ich glaube, das ist wirtschaftlich wie ökologisch sehr wichtig, dass das in unserer Hand liegt. Und somit könnten wir unsere gesteckten Ziele zum Beispiel mit einer 100% biologischen Versorgung erreichen, genau.
Okay, also ihr habt 100% Bio, sagst du schon. Gibt es noch andere Sachen, wie wir uns das Essen vorstellen können, was dann auf den Tisch kommt?
Also es ist sehr pflanzenbasiert, unsere Versorgung. Wir haben von den Lebensmitteln her, schauen wir, dass wir saisonal und regional natürlich einkaufen, sehr wenig Fleisch anbieten und Milchprodukte, was wir aber tun, weil wir im Alpenvorland wohnen und dass eben die Böden dementsprechend so beschaffen sind, dass da halt Weidehaltung existiert und die nutzen wir natürlich auch, weil das natürlich auch die kleinbäuerliche Landwirtschaft stärkt und die ganze Region im Endeffekt stärkt und das ist natürlich auch ein Faktor, was wir sehen.
Wenn man dir jetzt so zuhört, ihr habt regionale, saisonale, biologische Produkte. Funktioniert das denn einfach in der Umsetzung? Was sind da Herausforderungen gewesen?
Herausforderung ist letztendlich eigentlich nur, dass man wirklich versucht, tierische Produkte, soweit es geht, zu reduzieren in der Küche. Das ist einfach der Kostenfaktor, womit man am meisten Ausgaben hat. Somit war die 100%ige Bioversorgung für uns gar kein Thema, weil im Endeffekt kommen wir ökonomisch auf den gleichen Preis, wie wenn man jeden Tag irgendwo einen Schweineschnitzel oder so rumliegen hat. Anders gesagt, okay, das Fleisch mag vielleicht noch manchmal ein bisschen billiger sein, wie ein gutes Obst aktuell, aber das ändert sich ja auch hoffentlich. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen ein Paradebeispiel sein für andere Schulen und das vorzeigen, dass es auch ökonomisch geht und es funktioniert bei uns wirklich hervorragend, weil das Essen gut angenommen wird und weil wir eine sehr hohe Qualität an der Kochkunst haben. Das heißt, unser Küchenteam, die verwenden wirklich restlos alles, wir schmeißen ganz wenig weg und die Akzeptanz eben von der Schulgemeinschaft, die das Essen zu sich nehmen, die wird immer höher und höher und höher, ja, weil wir viel im Austausch stehen. Wir reden ganz viel individuelle Sachen, individuelle Essgewohnheiten oder Unverträglichkeiten oder Wünsche oder sonstige Sachen. Ne? Wir stehen ständig im Austausch quasi vom Küchenteam bis zur ganzen Schulgemeinschaft, egal ob das Eltern oder SchülerInnen sind oder Fachdienste bei uns auch auf der Schule. Wir essen auch gemeinsam und somit kann das auch funktionieren.
Das heißt, das Essen ist auch irgendwie ein zentraler Punkt im Alltag von den SchülerInnen und der gesamten Schulgemeinschaft, verstehe ich das richtig?
Auf jeden Fall. Das ist sehr schön aktuell zu beobachten, dass es schon ein Prozess ist. Wir wurden ja anfangs, nach unserer Schulgründung, sind wir 2 Jahre von dem Bio-Caterer beliefert worden, weil das auch unsere Interimsräume nicht zugelassen haben. Und nach unserem Neubau dann war es klar, dass wir eine Frischküche reinbekommen mit Salatbar und so weiter. Und das merkt man jetzt schon, nachdem wir das jetzt schon 2-3 Jahre laufen haben, dass die Kinder manchmal in der Früh gleich herkommen und fragen, hey, was gibt's heute Mittag zu essen? Oder hey, darf ich irgendwie mithelfen hier? Wir haben Mensa-Dienst zum Beispiel, wir haben den Mensa-Beauftragten, ja, der stetig irgendwie im Austausch mit den Menschen ist. Und es spielt wirklich jeden Tag zu jeder Zeit eine Rolle bei uns. Und das ist schön, das zu merken, weil wenn man beruflich in dem Fach tätig ist, ja, in der Ernährungsbildung gerade, dann ist es so ein unglaublich langwieriger Prozess, bis man da mal einen Erfolg sieht. Bei uns ist es ein bisschen anders. Man sieht schon wirklich in kurzer Zeit Erfolge. Und wenn ein junger Mensch daherkommt und freut sich in dem morgens schon aufs Mittagessen, dann ist es einfach cool. Ja, weil das hat man nicht in vielen Schulen und das ist wirklich, so gehen die Kinder natürlich noch lieber in die Schule und lernen noch lieber, auch wenn es unbewusst ist manchmal. Wir versuchen natürlich auch, die SchülerInnen zu integrieren. Alle 2 Wochen kocht eine Gruppe von 10 SchülerInnen in der Mensa für 400 Personen oder für knapp 400 Personen 380 Gerichte ungefähr, ja. Die sind da involviert von der Planung, von der Bestellung, eben vom Machen und vom Servieren, von Ausgeben. Im Nachhinein putzen und alles wieder klar Schiff machen, quasi so wie man schön sagt, sind die da sehr angetan, dass sie da Entscheidungsmacht haben natürlich. Und durch diese Entscheidungsmacht kann man die unglaublich gut abholen.
Da haben die mir da auf jeden Fall ganz schön was voraus in ihren Fächern. Für 400 Leute habe ich noch nie gekocht. Ja, da wäre ich auch stolz.
Ja, da sind wir auch stolz, das merkt man auf jeden Fall.
Ja, und dann merkt man auch gleich, dass es auf vielen Ebenen was zu gewinnen gibt. Nicht nur ist es für die planetare und die individuelle Gesundheit der Kinder gut, sondern auch über soziale Zusammenhalt, Selbstwirksamkeitserfahrung und so weiter. Das geht ja weit über den gesundheitlichen und Nachhaltigkeitsaspekt hinaus noch.
Absolut.
Zum Vorleben. Können das, was ihr da macht, auch andere Schulen und Kitas umsetzen? Was braucht es dafür? Wie geht das?
Das geht eigentlich dadurch, dass man es, ich glaube, es sind ein paar Sachen ganz wichtig. Das ist zum einen, also erstmal wichtig, klar, die frische Küche, man muss selber kochen in der Schule. Das ist ganz wichtig, weil dann hat man, wie gesagt, hat man alles selber in der Hand, ja, von der Art und Weise, wie man eben arbeitet. Frische Küche setzt aber voraus, dass man Menschen hat, die damit wissen, umzugehen, ne, wie man kocht, wie man gut kocht, wie man das Essen schmackhaft macht, wie man nachhaltig kocht, wie man nicht verschwenderisch kocht, ja, wie man die Kochkunst, weil das ist ja wirklich eine Kunst, wie man das eben auf den Teller bringt. Das schafft man nämlich billig und das schafft man zu 100% Bio. Und ich bin davon überzeugt, dass es alle Schulen und Einrichtungen schaffen würden, ihr Mensa umzustrukturieren, ja, oder ihr Kantinenverpflegung umzustrukturieren, wenn die einfach weniger Fleisch und weniger tierische Produkte konsumieren würden, weil dadurch senkt ja unglaublich das ganze Budget für die Lebensmittelausgaben. Und aus einer Kartoffel weiß man selber, aus dem Sack Kartoffel kann man 10.000 Gerichte machen. Und das ist so ein schönes Beispiel immer, weil man damit mit einem Sack Kartoffeln eben, ja, weiß was ich, für 100% weniger Ausgaben hat, wie mit einer Schweinelende zum Beispiel.
Das hat schon meine Oma aus der Nachkriegsgeneration immer mir gesagt. Super, ich danke dir für das Gespräch und die viele Hoffnungen, die du hier reingebracht hast, den Optimismus, dass wir alle erreichen können und wie toll du ausgemalt hast, was ihr an der Schule erreicht durch Ernährung. Vielen Dank, Daniel.
Ja, danke euch.
Das war ja spannend, Hanna. Jetzt haben wir irgendwie mega viel gehört, so von Grundlagenernährung und Ernährungssysteme hin zu, wie es wirklich in der Umsetzung geht und auch so, wie dieses Miteinander funktioniert. Ich fand, am Ende wurde nochmal so richtig schön deutlich in deinem Gespräch mit Daniel, dass Ernährung wirklich sehr viel mehr kann. Es geht ja nicht nur irgendwie um die reinen Kalorien und Nährstoffe, die wir irgendwie zu uns nehmen, die vielleicht dann besonders gut oder schlecht für unsere Gesundheit, für unsere Umwelt sind, sondern, das hatten wir am Anfang gesprochen, ne, dieses Win-Win, aber hier wurde nochmal so schön deutlich, es gibt einfach auch noch was über Ernährung hinaus und das ist das Soziale. Also dieser soziale Gewinn, den wir haben, wenn wir Ernährung wirklich kultivieren auf eine gewisse Art und Weise. Mir hat das richtig gut gefallen, da nochmal zu sehen, was das ausmacht, wenn so eine Schulgemeinschaft eine Frischküche haben, wo Kinder mit eingebunden sind, wo Mitarbeitende mit eingebunden sind und Essen tatsächlich ja was ganz Nahes wieder ist und etwas ist, was man gemeinsam gestaltet, vorbereitet, zubereitet und ja auch miteinander genießt.
Ja, die Freude, die es ihm und wahrscheinlich auch den Kindern macht, war deutlich zu spüren. Und mir gibt es auf jeden Fall viel Kraft zu wissen, dass es solche Orte gibt, dass Menschen überall verteilt solche Projekte vorantreiben und damit ganz schön viel beitragen.
Ja, und das war auch jetzt so ein schöner Bogen, weil wir wirklich jetzt so von der Theorie in die Praxis quasi gekommen sind, zu sehen, es funktioniert ja. Also ne, so das, was wir irgendwie aus den ganzen wissenschaftlichen Papers kennen, das sind die Probleme oder so, das sind die Lösungen. Aber da dann tatsächlich zu sehen, so ja, und so kann man es in die Praxis tatsächlich umsetzen, mit einem großen Gewinn für alle und auch zu hören, es ist nicht so schwer. Wir haben ja auch Matthias vorher gehört, was muss man eigentlich beachten in so einer Umstellung? Es ist machbar, dafür muss man nicht wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, dafür muss man nicht wahnsinnig viele Leute einstellen. Natürlich braucht das auch alles Ressourcen, aber es ist machbar mit einem ganz, ganz großen Mehrgewinn einfach. Und ich glaube, das wurde hier so schön deutlich, wir haben so viel zu gewinnen.
Ja, und die Ernährungsumgebung nicht nur als sozusagen das ein Problem zu sehen, sondern auch als Lösungsraum. Also wenn wir die Ernährungsumgebung so gestalten, dass sie förderlich ist für die ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, dann funktioniert es eben auch. Wir werden in der nächsten Folge uns auch wieder was angucken, wo es mehr zu gewinnen gibt als nur Gesundheit, und das ist in Anführungsstrichen natürlich, als nur Gesundheit und für Klima- und Umweltschutz einzustehen. Und zwar wird es um Bewegung und um Mobilität gehen. Und damit verknüpft eben natürlich um Gesundheit gehen, aber auch um Teilhabe und um Gerechtigkeitsfragen. Wir werden da mit Karim Abu Omar sprechen und mit Katja Diehl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Dies ist eine Präventionsinitiative von Barmer und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.